Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Hebräer, Kapitel 12. Und nehmen dazu den Vers 14. Wo es heißt, jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Insbesondere soll die Verkündigung heute auch Licht geben, dem einen oder anderen über den Inhalt von Heiligen, Heiligung, Heiligkeit. Zwei Begriffe zeichnen vom Wesen her unser Textwort. Frieden und Heiligung. Diese beiden Dinge. Und diese beiden Begriffe gehen Hand in Hand. Das eine bedingt das andere und das andere lässt sich von dem einen nicht trennen. Denn Heiligung ohne Frieden gibt es nicht. Wie auch der Friede außerhalb der Heiligung eine Angelegenheit von Finsternis ist. Und beide Begriffe stehen zugleich vor unseren Augen. Gleichsam als gewisse Ziele, denen wir uns um alles in der vergänglichen Welt nachzujagen haben. Der Friede Gottes berührt die Beziehungen zu den Menschen. Die Heiligung aber die Beziehungen zu Gott. Solche Zusammenfügungen, wie die Heilige Schrift sie hier vornimmt, sind oft von ganz besonderer Bedeutung und von besonderem Wert. Wir jedenfalls sollten sie viel, viel mehr beachten. Sogar in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 finden wir Frieden und Heiligung in einem einzigen Satze zusammengefügt, wo es heißt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und der sehnliche Wunsch des Heidenapostel Paulus an die Thessalonicher war, dass sie bei der Ankunft des Herrn nach Geist, Seele und Leib in völliger Heiligung gefunden werden. Um solches Ziel zu erreichen, ist ein beständiger Wandel heute schon in dieser Heiligung von uns gefordert, weil wir nicht wissen, ob heute Nachmittag der Herr Jesus kommt. Und der Apostel wünschte ihnen sehr, weil erstens dies das große Gnadengeschenk überhaupt darstellt und zweitens die Notwendigkeit des Wunsches bereits im erkennbaren Mangel sichtbar war. Und ich bin überzeugt, dass es in der Gemeinde Jesu überhaupt nur ganz, ganz wenige sind, ich rede hier weltweit, die in völliger Heiligung leben. Weshalb, müssen wir fragen, wünscht der Apostel Paulus die völlige Heiligung der Thessalonicher? Bei der Ankunft des Herrn, das ist jetzt mit dieser Heiligung verbunden, weil die Verherrlichung Gottes bei diesem Zeitpunkt am Richterstuhl Christi am größten ist. Wenn wir in absoluter Heiligung in der Ewigkeit gefunden werden, dann ist das der Ausdruck göttlicher Selbstverständlichkeit. Aber wenn wir heute in der Heiligung gemäß der Lehre des Wortes Gottes leben, dann ist es der Ausdruck unserer Hingabe an Christus und das liegt in unserer Hand, ob wir das wollen oder nicht. An dieser Stelle blickt praktisch das Auge des Apostels auf die Treue des Herrn und er ruft: Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun, Vers 24 des Kapitels. Paulus kannte ganz genau die Leiden, durch welche die Thessalonicher hindurchgingen. Und nur zu gut wusste er zugleich, wie leicht die Ruhe und der Friede des Herzens durch Trübsale, durch welche sie zu gehen hatten, gestört und beraubt werden können. Darum führt er sie hin zu der Quelle des Friedens. Das hat nichts mit Ostermarschieren zu tun. Er führt sie hin zu der Quelle, die da Gott heißt. Den Gott des Friedens. Dorthin kann keine Hast und keine Unruhe dieser Zeit dringen. Zu uns schon, weil wir zu wenig um den Frieden mit Gott besorgt sind, lassen wir Hast und Unruhe gelegentlich über uns kommen, als ob darin ein Gewinn wäre. In allen Situationen unseres eigenen Lebens bleibt er der Herr, der Gott des Friedens, egal was und wo was passiert. Und alle seine Gedanken über uns sind unwandelbar Gedanken des Friedens. Ob wir seine Gedanken verstehen oder auch nicht, ist eine andere Frage. Gottes Führungen mit uns sind Gedanken des Friedens. Und seine Friedensfülle und seine Heiligkeit sind die Kraftquelle, die uns treibt. Wohin? Dem Frieden Gottes und der Heiligung nachzujagen, wie die Bibel hier sagt. Es kann deshalb überhaupt keinen Frieden auf Kosten der Heiligung oder auf Kosten der Wahrheit und der Treue zum Herrn geben. Das nicht. Eines ist noch zu beachten und von großer Wichtigkeit: In uns selbst darf kein Hindernis des Friedens sein oder erlaubt werden oder anstehen gelassen werden oder gar ein Anlass zum Unfrieden in uns selbst gefunden werden. Darum das mahnende Wort des Apostels: So viel an euch liegt, lebet mit allen Menschen in Frieden, Römer 12, 18. Wie wenig wird im Leben der Gläubigen solche Ermahnung überhaupt beherzigt. Um diese Weisung der Heiligen Schrift kümmern sich leider nur wenige Kinder des Lichts. Und wie viel Weisheit und wie viel Gnade brauchen wir zugleich in uns in dieser Sache, besonders wenn bei Gläubigen der Läster- und Hadergeist hervortritt. Hören solche, die nicht in der Heiligung leben, Worte eines Hadergeistes, dann hadern und lästern sie gleich mit. Wie viel Unheil hat der Bösewicht, der Feind der Seelen, durch Unfrieden auf dieser Erde schon angerichtet. Und das alles nur um Verderben auf die Wege Gottes und seines Volkes zu bringen. Nicht allein heute schon im Alten Testament in der Beziehung Israels. Darum seht ihr Misstrauen, Missstimmungen, Neid, Hader und böse Verdächtigungen in die Herzen der Gläubigen, wie Paulus das in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 4 schreibt. Und das stimmt, messerscharf. Und diese dort aufgeführten Dinge in 1. Timotheus 6, Vers 4 öffnen ihm die Tür für sein schreckliches Werk. Und Kinder Gottes, die nicht in Heiligung leben, sind im selben Augenblick Werkzeuge der Finsternis. Und diese Gefahr besteht für jeden einzelnen Gläubigen. Wenn wir nur Weisheit hätten, seine Absichten rechtzeitig zu erkennen, damit wir uns nicht durch unser Verhalten Vorteile bieten, durch unser Verhalten nicht noch Wegweiser werden oder Hilfsarbeiter. In solchen Zeiten heißt es, um Weisheit von oben zu bitten, wie Jakobus Kapitel 3, Vers 17 solches sagt. Aber uns wird die Weisheit nicht zuteil, wenn wir in Unweisheit gehandelt haben und auf dem Rücken liegen und dann anfangen, um Weisheit zu bitten, dann ist es meist zu spät. Und ebenso auf die Worte zu achten, die aus unserem Munde hervorgehen. Wenn wir die Auffassung und die Mitteilung des Wortes Gottes kennen, dass für die Ewigkeit nur das bestehen bleibt, was, wie die Bibel sagt, Worte der Gnade sind und alles andere verbrennt, dann können wir uns heute schon ausrechnen, was von uns in der Ewigkeit noch übrig bleibt. Ich sage jetzt von uns in der Beziehung unserer Worte. Ein kleines Wort, wie viel kann es verderben? Aber auch ganz geringe Dinge können zu unüberwindlichen Mauern zwischen Geschwistern werden. Sachen, die manchmal überhaupt nicht wert sind, erwähnt zu werden, können bis ins Uferlose übertrieben oder auch untertrieben werden. Und alles nur, um das vermeintliche Recht zu beweisen. Um etwas anderes geht's dabei nie. 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 Und dabei wird lediglich das eigene, stolze und harte Herz offenbar. Man sieht's ja, was dann gesagt wird. Welches Herz man nicht aufgeben will, weil die eigene Ehre mit dem Herzen verbunden ist. Deshalb hält man daran noch fest und gebraucht viele Worte außerhalb der Gnade, von denen wir wissen, dass sie ins Feuer gehören und im Feuer verbrennen. Wie wahr ist es darum, was der Apostel Jakobus sagt, in Kapitel 3, Vers 5 und folgenden, die Zunge sei ein Feuer und von der Hölle angezündet. Das Neue Testament redet da nicht von der Welt allein. Ich mache darauf aufmerksam. Und wir kämen zum Schluss und könnten über dieses Unterthema sagen, Unfriede ist furchtbar. Ein Stück Hölle. Und warum findet sich solches auch noch im Herzen und auf den Lippen der Gläubigen? Und da müssen wir antworten, weil sie den Gott des Friedens nicht erkannt haben. Wenn wir wirklich den Gott des Friedens erkannt haben, ist unsere Frucht Frieden. Die Bibel sagt, den Frieden aber hat uns Gott beschieden und nicht anders wie. Welche Riesensumme von Liebe und von Freude ist dadurch schon in der Welt vernichtet worden. Der Unfriede ist eine Vernichtungsmaschine der Freude und Liebe in Jesus. Und überall dort, wo der Unfriede zu Hause ist, da mangelt es an der Gnade Gottes. Damit wir das wissen. Es geht gar nicht um die Probleme selbst, sondern um die Grundsätze. Und die Probleme treten dort auf, wo die Grundsätze nicht stimmen. Möchten wir doch vielmehr dem Frieden mit allen nachjagen, wie das Wort Gottes in unserem Textwort sagt, und Acht haben, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und beunruhige und viele, heißt es im Worte Gottes, durch diese verunreinigt werden. Wir sehen die Wirkung des Unfriedens bis zu vielen. Nur so, wie wir nach Frieden mit allen trachten können, wenn Gottes Friede unser Herz regiert, so können wir auch nur der Heiligkeit nachjagen, wenn wir selbst zuvor Geheiligte in Christo sind. Ansonsten ist das Ironie. Und das Gleiche, wenn ein notorischer Trinker zu einem anderen sagt, du darfst kein Fusel trinken, das ist nicht gut. Wir können überhaupt nur Frieden bringen, wenn wir Geheiligte in Christo Jesu geworden sind. Heute will die unerlöste Welt Frieden bringen. Wir sind keine Propheten. Wir sagen es ganz offen heraus. Aber hier können wir ganz klar prophezeien, dass das kalter Kappes ist. Und bevor der Apostel die Hebräer ermahnt, der Heiligkeit nachzujagen, da schreibt er ihnen, dass sie Geheiligte sind. Vielleicht ist uns das aufgefallen. Und zwar durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi nach Hebräer 10, Vers 10. Weil sie Geheiligte waren, sollten sie als solche auch der Heiligkeit in ihrem praktischen Leben nachjagen. Und ganz, ganz wichtig ist zu wissen, was die Schrift mit heilig überhaupt meint. Und sobald wir das nicht verstanden haben, kommt aus den Zusammenhängen in Verbindung mit dem Wort heilig und Heiligen ein anderes Evangelium heraus. Eine falsche Heiligungslehre verbindet mit heilig den Gedanken der Sündlosigkeit. Und zwar bis hin zur Ausrottung der Sünde und der alten Natur. Das ist aber nicht die Lehre des Wortes. Wenden wir uns darum dem Worte Gottes zu, so finden wir das Wort heilig in der Bedeutung von abgesondert. Es ist eine Absonderung vom Bisherigen, sowie ein Nicht-Erlöster durch diese Welt gegangen ist und kommt bis zur Bekehrung, dann nimmt er eine Hürde und sondert sich. Praktisch drüben ist die Welt, hier zu den Erretteten und Erlösten ab. Dahin gehört er. Es ist eine Absonderung vom Gewöhnlichen oder vom Allgemeinen. Und zwar für eine neue Stellung und für eine völlig neue Bestimmung in der Beziehung des Herrn. Einige wenige Stellen innerhalb der Heiligen Schrift mögen uns zur Prüfung angegeben sein, angeführt werden. Erstens, da sagt die Bibel, ihr sollt mir eine heilige Nation sein, 2. Mose 19, Vers 6. Und dazu müssen wir sagen, das Volk Israel war nicht besser oder reiner als andere Völker. Aber Gott wollte es in eine ganz besondere Stellung und Beziehung zu sich selbst bringen. Darum heiligte oder sonderte er ist zu diesem Zwecke von allen anderen Völkern ab. Von allen Völkern der Erde. Und das war geheiligt. Abgesondert, herausgenommen aus dem Allgemeingut und Gott benutzt dieses Volk für sich. Zweitens, Gottes Wort sagt, heilige mir alles Erstgeborene, was irgend die Mutter bricht unter den Kindern Israel an Menschen und an Vieh, es ist mein, sagt Gott. Wir lesen das in 2. Mose 13, Vers 2. Und Gott forderte schon damals, dass alles Erstgeborene in Israel an Menschen und an Vieh ihm Gott geheiligt oder wir könnten auch sagen, ihm abgesondert werden möchte. Gott forderte es für sich und das nennt die Bibel geheiligt. Es ist mein, spricht der Herr. Die Erstgeborenen, ob Menschen oder auch ob Tiere, waren nicht vollkommener und waren schon gar nicht vorzüglicher als die anderen. Das waren sie eben nicht. Aber sie sollten geheiligt, sie sollten abgesondert werden von allen anderen, und zwar für Gott, zu seinem Gebrauch und für seinen Dienst. Drittens. Im Neuen Testament finden wir das Wort heilig zum ersten Mal in Verbindung mit Jerusalem. Das ist interessant. Es hat was auf sich. Der heiligen Stadt, heißt es. Matthäus 4, Vers 5. Ist die erste Erwähnung. Und weiter redet die Schrift dann im Neuen Testament von heiligen Gefäßen, von heiligem Schmuck, heiligem Wasser, heiligem Bund, Tempel, Händen und sogar heiligem Kuss. Welche Anwendung kann dann heilig in der Bedeutung einer inneren Reife oder Vollkommenheit in dieser Verbindung finden? Jerusalem war nicht reiner, Jerusalem war nicht besser als andere Städte. Über diese Stadt weinte sogar der Herr und nicht über andere. Und in ihr wurde er gekreuzigt, verworfen. Aber selbst noch nach der Kreuzigung wurde sie die heilige Stadt genannt, wie wir das in Matthäus 27, Vers 53 finden. Warum, müssen wir fragen? Weil Gott diese Stadt von allen anderen Städten geheiligt oder abgesondert hatte, weil sein Name dort in dieser Stadt und nicht in einer anderen Stadt wohnen sollte, sagt 2. Chroniker, Kapitel 12, Vers 13. Damit haben wir die Lösung. Viertens. Saget ihr von dem, welchem der Vater geheiligt hat, du lästerst, Johannes 10, Vers 36. Und hier wird die Stelle auf den Sohn Gottes mit heilig angewandt, wenn geheiligt sein mit innerer Reife und vermehrter Reinheit und großer Heiligkeit verbunden bestimmt ist, wie könnte es auf den angewandt werden, der immer der Heilige war? Auch wurde sein Kommen in die Welt angekündigt mit das Heilige. Das geboren wird Gottes Sohn genannt. Lukas Kapitel 1, Vers 35. Was hier gesagt sein soll, ist, dass der Vater den Sohn geheiligt, das heißt ihn abgesondert hat, für das Werk der Erlösung in die Welt gesandt. Er hat ihn abgesondert aus der Herrlichkeit, von der er von jeher war, und hat ihn durch die Fleischwerdung Gottes als Sohn der Liebe in diese Welt gestellt. Fünftens. Des Weiteren sagt der Herr in Johannes 17, Vers 19, ich heilige mich für sie, auf dass auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Und ganz kurz, bevor er sein Werk vollendete und diese krumme Erde verließ, sagt er, der vom Vater Geheiligte, dass er nun sich selbst für die Seinen heiligt, absondert und gen Himmel fährt, um sich dort für sie zu verwenden. Wozu? Damit sie durch das Licht der Wahrheit eben auch Geheiligte, das heißt Abgesonderte von dieser Welt, seien. Von der Welt, die ihn verworfen hat. Sechstens. Der ungläubige Mann ist geheiligt, lesen wir, durch das Weib. Und das ungläubige Weib ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. 1. Korinther 7, Vers 14. Hier wird an dieser Stelle das Wort heilig in Verbindung mit äußeren und mit irdischen Verhältnissen gebracht. Der ungläubige Mann ist durch die Gemeinschaft mit dem gläubigen Weibe in Gottes Augen geheiligt, das heißt abgesondert. Nicht in Christo, das müssen wir sagen, sondern in seinem Weibe. So ist es zu sehen und nicht anders. Nicht auch in Bezug auf ewige himmlische Segnungen, das nicht, sondern in Bezug auf die äußeren Segensvorrechte, nämlich indem jenes ungläubige Teil die Möglichkeit in vermehrtem Maße besitzt, abgesondert zu sein, das Evangelium anzunehmen. Also auf äußere Segensvorrechte durch sein Weib. So wie die Speise durch das Gebet geheiligt oder abgesondert, wird von allen anderen Speisen nach 1. Timotheus 4, Vers 5. So wird auch der ungläubige Mann durch die eheliche Gemeinschaft abgesondert und unterschieden gesehen von Männern, mit ungläubigen Weibern. Ebenso ist es mit den Kindern, von denen ja an dieser Schriftstelle ebenso geredet ist. Sie sind heilig, aber nicht gerettet. Gegenüber Kindern, die nicht in der Zucht des Herrn erzogen werden. Durch diese Zucht sie in ein Segensvorrecht treten, diese Kinder, eher und schneller den Herrn als den Lebensretter und Heiland anzunehmen. Wie bereits gesagt, nachdem der Apostel den Hebräern geschrieben hatte, dass sie durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi geheiligt seien, fordert er sie nun auf, der Heiligung nachzujagen. Das erste hatte Gottes Gnade an ihnen getan, und das zweite sollten sie selbst tun, dieser Heiligung nachzujagen. Und das Gleiche finden wir ebenso auch bei den Korinthern. Paulus schreibt ihnen, dass sie Geheiligte in Christo Jesu, berufene Heilige seien. 1. Korinther 1, Vers 2. Gottes Gnade hatte sie abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt. Lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 11. Und dann werden sie danach ermahnt, die Heiligkeit zu vollenden, das ist die menschliche Seite, in der Furcht Gottes, nach 2. Korinther 7, Vers 1. Das eine, das erste, hatte Gott getan in der Beziehung der Heiligung, und das andere, das zweite, sollten die Korinther tun. Das, was uns veranlasst hat, hier über diesen Vers dieses zu sagen, ist einfach, dass wir Licht bekommen und eingeführt werden in die Absichten Gottes, seiner Liebe und Gnade, die begonnen hat bei jedem Bekehrten mit dem Geschehnis, dass der Herr sich für uns geheiligt hat. Dass auch wir nun in der zweiten Folge ihm nachzufolgen haben, in Heiligung zu wandeln. Wir brauchen uns keine Mühe zu machen, darüber nachzusinnen und daran zu drehen, wie es in der Beziehung der Heiligung Gottes bei der Wiedergeburt aussieht. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Uns ist in der Heiligungsrichtung allein in unserer menschlichen Seite hinreichend Weisung ergangen. Und da will der Herr, dass wir ihr genügen, dass wir so wandeln, wie wir schuldig sind, wie Christus gewandelt ist. Und dafür werden wir Lohn oder Lohnesentzug empfangen. Wenn wir in Heiligung leben, dann werden wir große Lohnesempfänger sein in der Ewigkeit. Und wenn wir nicht in der Heiligung leben und wandeln, wie der Herr es in seinem Wort uns geheißen hat, dann werden wir Verlust haben, wenn wir nicht wandeln nach den Worten Gottes. Und wir werden reichlich Lohn empfangen, wenn wir das tun, was er uns geheißen hat. Darum trachten wir danach, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden, indem wir uns ausstrecken, wie wir hier gelesen haben, indem wir nachjagen dem Frieden mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Amen.